Hallo, hier ist Sebastian. Vorab eine kurze Info für euch. Wir hatten tatsächlich eine Herausforderung mit dieser Folge. Fred und ich hatten ein sehr langes und gutes Gespräch. Und beim Abspeichern war auf einmal Fred sein komplettes Projekt verschwunden. Und wir hatten schon Sorge, dass es jetzt komplett irgendwo im Äther verloren gegangen ist. Und wir konnten es doch noch wieder herstellen und retten. Allerdings ist die Qualität der Aufnahme nicht gut, da hier wirklich nur noch das interne Mikrofon genutzt worden ist und nicht sein externes. Deswegen ist die Qualität des Gespräches bei Fred heute nicht besonders gut. Bei mir fehlt auch noch ein Popschutz. Das heißt also, ihr werdet ab und zu mal noch mein Atmen hören. Deswegen in diesem Fall ganz große Sorry. Wir hoffen aber trotzdem, dass euch das Gespräch gefällt und wünschen euch jetzt ganz viel Spaß und viel Unterhaltung. Ahoi! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nostromo-Verschwörung. Ich bin Sebastian und bei mir ist wieder der Fred. Hallo Fred, grüß dich.
Hallo, lieber Basti, Grüße nach Leipzig.
Wie geht es dir?
Oh, ganz gut. Ich habe eigentlich Ferien, kann ausschlafen, muss zwar ein bisschen Krams machen, sodass ich trotzdem mehrere Stunden am Tag mit Arbeit zu tun habe, aber ich kann zumindest ausschlafen und habe keine nervigen, lauten Schüler um mich rum. Und wie sieht's bei dir aus?
Ja, sieht tatsächlich ganz, ganz gut aus. Ich stecke gerade sozusagen zwischen zwei Filmen und habe jetzt tatsächlich das erste Mal seit langem mal zwei Tage so was Ähnliches wie eine Art Leerlauf gehabt und konnte mal die Füße hochlegen, ein paar Filme schauen und bin tatsächlich einfach mal auch mit dem Fotoapparat los und ein bisschen Urban Exploration unternommen und fotografiert. Vor allem, also mir bewusst halt auch mal die Zeit dafür genommen. Ja, und es ist ja schönstes Herbstwetter draußen und wir sind ja auch mitten im Hochoktober. Da bin ich ja dann doch immer ein bisschen inspiriert in diesem Grau. Ich mag diesen Farbkontrast, diese warmen Farben von den Blättern und dann das Grau. Das sieht eigentlich immer gut aus.
Ja, es ist schon nochmal eine schöne Jahreszeit, bevor es dann ab November alles nur noch grau ist und keine Farben mehr da sind. Ich gehe gerade auch gern so eine kleine Runde im Grün spazieren immer.
Ja, inspirierend und an meinem Drehbuch hat er ja schon irgendwann hier im Podcast gesagt, dass ich an einem Kurzfilmprojekt arbeite und doktere da jetzt natürlich jetzt in dieser schönen kalten Jahreszeit dann gerne an diesem Drehbuch halt noch rum. Und ja, genau. Ansonsten sehr entspannt. Ich habe tatsächlich jetzt geschafft, auch mal wieder ein paar Filme zu sehen. Vor allen Dingen auch ein paar Sachen nachgeholt. Ich hatte mir vor einem Jahr oder so, hatte ich mir von Cronenberg, hatte ich mir so eine Doppel-DVD-Box mal geholt. Da war Rabbit und Shivers drin und hätte jetzt Shivers gesehen, was sein erster abendfüllender Spielfilm war. Das nimmt ja eigentlich seinem späteren Schaffen ja eigentlich schon ziemlich viel vorweg. Merkt schon handwerklich ganz klar, dass er da noch am Anfang ist, aber so seine Topics und Themen kommen da gut drin vor. Dann hatte ich gesehen Crawl, diesen Alligator-Horrorfilm von letztem Jahr. Der war gut spannend inszeniert. Unter,
ich sag mir gar nichts.
Unter 90 Minuten. Kurz und knackig und hat Spaß gemacht. Kann ich empfehlen, gerade auch wegen der Länge. Also da geht es halt relativ schnell zur Sache und auch ganz gut getrickst. Schön gemacht. Und dann habe ich tatsächlich einen Film gesehen, der seit Mitte der 90ern auf meiner imaginären Watchliste ist. Der Tod und das Mädchen mit Sigourney Weaver und Ben Kingsley.
Sehr schöner Film.
Ich weiß nicht, ob schön das...
Gut, ja, sehr sehenswerter Film, fand ich.
Richtig Adjektiv ist, aber sehenswert schon. Und ich hatte danach ein bisschen Bauchschmerzen. Ich glaube, hätte ich den Film damals gesehen, hätte ich ihn an sich schon gut gefunden, also gerade auch wegen dieser Gegenüberstellung, dieser Thematiken von Recht und Unrecht. Aber dadurch, dass der Film ja selber ja auch das Thema Vergewaltigung ja auch mit ihr anspricht und als Grundthema auch mit hat, auch für die Rache. Wenn man aber die Biografie von Roman Polanski noch selber im Hinterkopf hat und dann noch das Ende sozusagen noch hat, dann schlägt das dann doch mal ganz kurz so in die Magengrube. Ich glaube, das ist auf jeden Fall mal eine Diskussion wert, ob wir das machen oder vielleicht jemand anderes, aber das ist schon spannend.
Bei mir ist auch schon ewig her, dass ich den gesehen habe. Ich fand ihn sehr beeindruckend und hatte von, ich wusste, dass er von Polanski ist. Ich weiß aber gar nicht, wie sehr das damals schon Thema war. Ich würde sagen, es war schon Thema damals. Mhm. Aber es war beim Filmschauen nicht vordergründig bei mir. Ich habe einfach nur den Film an sich sehr gemocht, sehr gern geschaut und hatte auch parallel, also es ja basiert ja auf einem, oder es lehnt sich ja der Titel auch an einem Stück von Schubert an, das sehr schön ist, das ich zu der Zeit auch, glaube ich, durch den Film erst entdeckt habe.
Mhm. Genau. Ja, und ansonsten Staffel 5 bei Next Generation angekommen mittlerweile. Und ja, das war es so von meiner.
Wie viele Staffeln gibt es denn eigentlich von Next Generation?
7 gibt es.
7. Ist ja fast durch.
Ja, und was gab es bei dir Schönes?
Ich habe nur einen Film geschaut, The Banker, der ist auf. Der Apple TV ist falsch, also auf dem Apple-Kanal, TV-Kanal, exklusiv erschienen mit unter anderem Samuel Jackson. Auf jeden Fall ein sehenswerter Film, der sich mit dem Thema Rassismus beschäftigt und wie ein Underdog quasi, der sehr begabt ist, was Zahlen angeht, sich da in Hollywood einkauft, ins Immobiliengeschäft und schließlich ins Bankgeschäft und das versucht, beziehungsweise in den 50ern, glaube ich, und mit welchen Problemen da zu kämpfen haben. Sehr schön aufbereitet, sehr schön anzuschauen, spannend. Ja, kann ich weiterempfehlen, wer zufällig Zugang auf Apple TV hat.
Okay. Was kostet dieser Apple-Kanal? Oder?
Weiß ich nicht. Der hat ja letztes Jahr aufgemacht und da hat Apple das verschenkt, das Abo.
Ah, okay.
Ja. Und ich muss es bisher noch nicht verlängern. Ich kann es dir nicht sagen. Bisher bin ich da so kostenlos drin. Ich weiß nicht, woran das gebunden war, ob du da frisch irgendwas gekauft haben musstest oder ob die es einfach so zur Einrichtung geschenkt haben, dass, also zur Eröffnung, habe ich vergessen. Also kannst du ja probieren, bist ja auch Apple-User, ob du dich da anmelden kannst. Es gibt eine sehr schöne Serie, The Morning Show, die lohnt sich auch zu schauen, die ist auch exklusiv. Hm. Bisschen ähnlich im Stil von Newsroom oder West Wing, falls dir die Serien was sagen.
Sagt mir alles was, aber alle nie gesehen.
Okay, sind alle höchst sehenswert.
Gut, es kommt auf meine unendlich lange Liste
so an Dingen,
die ich noch zu sehen habe. Und wenn sie in 10 Jahren immer noch Relevanz haben, ist es sehr wahrscheinlich, dass ich es gucken werde.
Dann so ähnlich ist bei mir auch. Es gibt einfach zu viel, was man noch gucken könnte.
Genau, deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir diesen Podcast hier machen, weil ich dann auch mich dann dazu bringen kann, auch mir Dinge auch anzuschauen, die zum Beispiel lange auf der Watchliste sind oder Dinge, die ich dir empfehlen kann, die du noch nicht gesehen hast.
Genau. So wie zum Beispiel diesen Film, den wir heute besprechen wollen, den ich zum ersten Mal jetzt geschaut habe. Deswegen, ich mag zwar Carpenter, ich bin jetzt kein Fanboy und habe relativ wenig Wissen zu Carpenter und zu den einzelnen Filmen. Ich habe nur die, die ich kenne, eigentlich ausnahmslos gern geschaut. Und es gibt auch einige, wie zum Beispiel Big Trouble in Little China, der direkt vorher erschienen ist, vor dem Film, den wir heute besprechen, den ich, es gehört mit zu den Filmen, die ich wirklich sehr mag. Leider ein großer Flop gewesen. Mhm. Ja, und aber trotzdem allgemein, wenn du sagst, wir schauen Carpenter, bin ich erst dann prinzipiell dabei. Und guck mir auch gerne einen Film nochmal an. Aber der Film, um den es heute geht, der im Deutschen Die Fürsten der Dunkelheit heißt, Dunkelheit heißt, oder John Carpenters, die Fürsten der Dunkelheit. Ich weiß nicht, seit wann da sein Name immer mit davor steht. Und im Englischen Prince of Darkness. Hm?
Genau, im Englischen steht sein Name davor. Das ist so sein, also die Filme, die er selber
im geschrieben hat. Im Englischen, echt?
Hm. Originaltitel ist John Carpenters Prince of Darkness.
Ja, da haben die das bei IMDb ein bisschen falsch gemacht. Ja, und den habe ich zum ersten Mal geschaut und es hat Spaß gemacht. An Carpenter halt einfach schauen. Ich weiß nicht, ob man dazu eine gewisse Affinität braucht zu den Sehgewohnheiten der 80er, beziehungsweise kommt der sogar von gefühlt noch ein bisschen älter daher. Aber wenn man so wie ich das mag, habe ich da eine schöne Stimmung wahrgenommen, die typische Carpentersche Musik, die die Stimmung extrem unterstützt. Ein Mix aus verschiedenen Horror-Topics, würde ich sagen, die man da hat. Also es geht um Okkultismus und Religion. Es wird nebenbei der Ursprung des Christentums neu geklärt. Und wir haben so ein bisschen das Feeling des Haunted House, dass mehrere Leute im Haus eingesperrt sind, dem komische Dinge passieren und ein bisschen mit Telekinese, also Psychokinese wird es hier genannt, zu tun. Paralleluniversum, Aliens, in dem Film spielt, ist ein ganz wilder Mix und der schafft es bis auf ein paar Momente trotzdem. Also hat er mich einfach gleich reingesogen und hat eine wunderschöne Stimmung und.
Und ja, das werden wir jetzt rausfinden.
Woran das gelegen haben könnte.
Woran das gelegen haben könnte, wie der John Carpenter das hier gemacht hat. Und eigentlich hatte ich ja vorgeschlagen, dass wir über The Hunger sprechen von Tony Scott, was wir auch noch tun werden.
Ja.
Aber dann meintest du ja dann, dass du diesen Film noch nicht gesehen hast und hab's gesagt, Mensch, Fred, dann müssen wir jetzt erstmal über John Carpenter sprechen.
So sieht's aus. The Hunger auch großartig, besprechen wir später, aber ich hatte einfach Lust auf einen Film von Carpenter, den ich noch nicht kenne.
Genau, dann machen wir erstmal alles Organisatorische und zwar Die Fürsten der Dunkelheit im Englischen John Carpenters Prince of Darkness aus dem Jahr 1987. Regie führte ganz klar John Carpenter und wir haben auch wieder die Musik von ihm und Alan Howard, Kamera Gary B. Kibbe und das Drehbuch ist von einem gewissen Martin Quatermass. Schon mal gehört?
Mm-mm. Aber ich habe eine Trivia irgendwas Wirtes gelesen, dass es eine Anspielung ist. Den Namen habe ich noch nicht gehört. Ich habe gelesen, was dahinter steckt. Möchtest du das aufdecken?
Carpenter sagte in einem Audiokommentar, weil der Hauptdarsteller fragte dann, während die dem eingesprochen haben, Mensch, was macht denn der eigentlich, der Martin, jetzt aktuell? Und da hat Carpenter darauf geantwortet, naja, der gibt sich gerade dem Alkoholismus hin und kein Mensch interessiert sich für seine Drehbücher. Natürlich musste er dabei sehr lachen, denn das ist ja bloß ein Pseudonym. Das ist der gute Carpenter selber gewesen.
Genau. Und der Name ist irgendwie in den Anklang an irgendjemanden, den er verehrt, glaube ich, aus dem älteren Kino oder irgendeine Person aus einem älteren Horrorfilm, das er sehr, sehr mag.
Genau. Der Film gehört laut auch Aussage von Carpenter zu einer Trilogie. Mhm. Die apokalyptische Trilogie ist das, zu der das Ding aus einer anderen Welt, also The Thing, dieser Film und die Mächte des Wahnsinns gehört.
Und da haben wir gleich was zu besprechen. The Thing habe ich schon mindestens einmal gesehen, finde ich gut. Und die Mächte des Wahnsinns aber noch nicht. Das geht ja wohl gar nicht.
Das werden wir dann wohl noch reparieren müssen.
Sieht's aus.
Bildungsauftrag. Zur Kenntnis genommen, das heißt also, in den nächsten Monaten werdet ihr bestimmt noch 2-3 weitere Folgen von John Carpenter hören. Oder über John Carpenter Filme. Genau. Möchtest du was zur Besetzung sagen?
Oh ja, sehr gern. Das ist auch für den, der in den mit dem 80er-Jahre-Fernsehen groß geworden ist, eine Augenweide. Denn wir haben aus einer meiner Lieblingsserien der Kindheit, Trio mit vier Fäusten, den Nerd dabei. Und wir haben in der Hauptperson, als Hauptdarsteller, als den wichtigsten Protagonisten, einen der beiden Simons aus Simon and Simon.
So ist es,
genau. Eine Serie, die jetzt, die ich auch geschaut habe. Und zwischen den, unter den hunderten Serien, die man in den 80ern geguckt hat, so wie Colt Sievers, Alf und was weiß ich nicht alles, war Simon und Simon auch eine Serie. Im Gegensatz zu Trio mit vier Fäusten, wie gesagt, das hatte einen höheren Impact, ähnlich wie das A-Team oder ein Colt für alle Fälle. Und jetzt überlege ich gerade, und natürlich, das wusste ich vorher nicht, ich habe den Film einfach geschaut und hinterher erst gelesen, da kam eine meiner großen Musikikonen ins Bild, der Herr Vincent Furnier, auch bekannt als Alice Cooper. Mhm. Ja, der Typ, der mich mittels einer Polen-Kassette, die wir uns nach der Wende, als ich 10 bin, gleich zugelegt hatten, ja, in die Rockmusik, in die härtere Rockmusik eingeführt hat mit circa 10, 11 Jahren, bevor ich dann, ja, also er hat mich auf die schiefe Ebene gebracht sozusagen. ja, da war ich natürlich sehr positiv angetan, diesen Herrn zu sehen. Ansonsten, ich habe mal geschaut, ein paar Gesichter hatte ich immer gedacht, irgendwie kennst du die und kannte die aber nicht. Also, hätte ich dann sagen, also
Donald Pleasance vielleicht noch.
Ach, Entschuldigung, ja, ja. Woher sollte man den kennen? Außer vielleicht aus Halloween oder dem Film, den wir zuerst besprochen haben in unserem Podcast, auch von Carpenter. Snake.
Genau, da hatten wir ja schon mal dieses Phänomen, dass du gesagt hast, den kennt ja eigentlich gar keiner, das ist ja ein B-Schauspieler und ich dann interveniert ja. habe. Zu Recht.
Ja.
Seine Spitzzeiten waren natürlich in den 70ern, Ende 60er, 70er. War ja auch unter anderem mal ein Blofeld in einem James-Bond-Film. Und dann haben wir hier in der Besetzung auch noch Victor Wong. Auch er hat sehr viel mit Carpenter auch zusammengearbeitet, auch kurz davor in dem schon erwähnten Big Trouble in Little China.
Mhm. Genau, die zwei hatte ich jetzt glatt unterschlagen. Ich war jetzt schon bei den Mädels, die da mitspielen. Da waren so ein, zwei Gesichter, wo ich dachte, ja, irgendwie kennst du die, aber ja. Eigentlich nicht. Doch, eine fällt mir noch auf, aber das kennen nur die Serienfreaks. Eine ganz neue Serie, Brooklyn 99, ja genau. Großartige Sitcom, die ganz aktuell ist und auf, ich glaube auf Netflix unter anderem zu erreichen ist. Und da ist es witzig, eine Nebenrolle aus der Serie wird von dem, der Schauspieler spielt hier den Mullins, das ist dieser mit dieser hübschen Halbglatze.
Ja.
Ja, und das ist natürlich witzig, den Typen, den ich eigentlich nur als 30 Jahre älteren, verwirrten alten Schussel kenne, dann auf einmal als 40-Jährigen oder so, als 30-Jährigen Nerd zu sehen.
Mhm.
Das war ganz spaßig, ja.
Und bevor wir jetzt die Zusammenfassung Film machen, was es denn da eigentlich geht, noch die Technical Specs für die Cracks unter euch. Und zwar, der Film hat ein Seitenverhältnis von 2,35:1. Das heißt also, der Film ist anamorphisch gedreht worden und zwar mit Panavision Panaflex Gold Kameras. Und da hat dann hier auch die E-Series von den Linsen genommen. Und das Negativformat ist 35 mm. Und der Film hat eine Länge von 102 Minuten. Und wir beide haben die aktuelle Version gesehen von Studiokanal, sehr schön restauriert. Das wurde auch gegreenlightet vom Kameramann selber. Das heißt also, die haben die Negativformate nochmal neu eingescannt, das Bild gereinigt von Artefakten und tolles Bild. Auch die Blu-ray sehr zu empfehlen. Wer einen 4K-Player hat, nimmt am besten die 4K-Blu-ray. Wundervolles Bild. Diese Version könnt ihr auch aktuell bei Netflix sehen und da hast du sie ja gesehen.
Genau.
Genau. Für die Leute, die über Amazon schauen, hier nur eine bedingte Empfehlung, denn ihr könnt den Film dort nur über diesen Horrorfilmkanal dort schauen und dort ist noch die ganz alte Version und die ist halt noch wirklich sehr grisselig und hat ganz viele furchtbare Artefakte. Möchte ich an der Stelle nicht empfehlen wollen. Dadurch, dass der Film von Studiokanal hier so eine schöne Aufbereitung erfahren hat.
Ja, das Bild war großartig.
Auf jeden Fall. Da kommen wir auch nachher nochmal mit drauf zu sprechen. Aber jetzt erstmal, um was geht's eigentlich in Prince of Darkness? Plötzlich auftretende Veränderungen in der Umwelt und schreckliche Naturkatastrophen verheißen für all diejenigen, die die Zeichen deuten können, nichts Gutes. Die Wiederkehr Satans steht kurz bevor. In einer zerfallenen Kirche mitten in Los Angeles, gefangen in einem gläsernen Schrein, schlummert seit Jahrhunderten das Böse. Als Wissenschaftler diesem furchtbaren Geheimnis auf den Grund kommen wollen, erwacht die dämonische Kraft eines uralten Antigottes. Mit Hilfe eines Priesters versuchen sie verzweifelt, dem Bösen zu trotzen. Doch alle Anstrengungen sind vergebens. Nach und nach werden alle Beteiligten zu Zombies. Satan hat seine Fesseln abgelegt und bereitet mit rasender Wut alles vor, um seinen Vater, dem Antigott, einen würdigen Empfang zu bereiten. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, wir haben auch die längsten Filmcredits in der Filmgeschichte mit guten 9 Minuten oder 10 Minuten sind das, wo die Credits laufen und der sehr schöne Score von Howard und Carpenter zum Vorschein kommt.
Genau, das hatte ich dann auch gelesen. Ist mir beim Schauen erstmal gar nicht so aufgefallen, dass das so lange dauert. Mit den Credits. Du hast da ja am Anfang mit relativ wenig Sprache, ne, gearbeitet. Es wird erstmal so schön Szenen aus dem Unileben gezeigt. Nee, ganz am Anfang, das habe ich schon fast vergessen, da ist doch der alte Mann, der stirbt.
Der Priester,
der genau. Der Priester, ganz, ganz, ganz am Anfang. Und der diese Kiste mit diesem Schlüssel in der Hand hält und Donald Pleasence als auch als katholischer Priester fragt sich, was da los ist. Und dann sehen wir Szenen auf dem Unicampus. Und was halt von Anfang an auffällt, ist die Synthi-Musik von Carpenter, die halt also erstens für eine großartige Stimmung sorgt, aber eben im Gegensatz zu sonstiger Filmmusik, wie sie eingesetzt wird, schon, also die liegt über den Gesprächen teilweise drüber. Und ist auch, läuft irgendwie nicht synchron zum Film. Also ich habe das Gefühl, dass es fühlt sich an, als wenn man mit, als wenn ich mit Kopfhörern durch die Stadt laufe und so betrachte, um was mich rumsteht. Das versetzt mich zwar in eine bestimmte Stimmung, aber das Bild und das, was ich höre, sind halt nicht zusammen aufeinander abgestimmt. Ne? Und so ein bisschen habe ich das Gefühl da am Anfang, dass da die Musik legt sich so richtig wie eine Wand da, wie ein Leier ist das falsche Wort, aber wie so eine Glocke über das Bild drüber und versetzt einen gleich so in eine mega bedrohliche Stimmung. Und weiß sofort, hier geht's bald irgendwann zur Sache. Ist was ganz schön im Argen.
Ja, das ist schön, dass du sagst, der Film, der macht am Anfang, da setzt er eigentlich einen ganz guten Ton. Und Carpenter selber hat ja auch den Einsatz von dem Score auch ein bisschen erklärt, also gerade auch anhand dieses Films. Das erste, was er betreibt, ist Underscoring, also sozusagen Szenenfläche geben. Und das nächste ist halt, bestimmte Elemente des Films musikalisch zu unterstreichen. Ja, also wenn jetzt, wie er es in dem Beispiel jetzt aufführt, King Kong läuft irgendwo lang und die Füße trampeln irgendwo hin, dann wird das musikalisch sozusagen auch nochmal unterstützt und das nennt er Mickey Mousing. Und das hat er auch viel eingesetzt. Seine Arbeitsweise ist die, wenn der Film fertig abgedreht ist, setzt er sich dann halt für 3-4 Wochen in sein Tonstudio und nimmt sich Szene für Szene, nimmt es sich sozusagen vor, arbeitet da sozusagen die Details raus. Grobe Sachen hat er meistens schon im Kopf, aber scoret sozusagen dann auf dem fertig geschnittenen Film dann gemeinsam mit dem Alan Howarth dann zusammen. Und das dauert dann ungefähr 4-5 Wochen. Und um diese Stimmung für diesen Ton, für den Film zu setzen, halt, fand ich es eigentlich sehr passend. Also mich hat es, wo ich den Film als heranwachsender 11-12-Jähriger das erste Mal gesehen habe, wir hatten damals nämlich eine Videokassette, die meine Mutter mal irgendwann mal einfach mitgebracht hatte. So, also, ach Mensch, okkulter Horror, nimmst du doch mal mit, kann ich mich noch entsinnen. Und ich habe den irgendwann mal entdeckt und war auch immer von diesem Anfang fasziniert und von diesem musikalischen Thema. Das ist so sehr melancholisch und trotzdem kommt da auch so eine, durch diesen Chor, der im Hintergrund ist, automatisch in so eine neue Ebene halt, die mir schon vermittelt, okay, da kommt noch was Größeres, da wird noch was passieren, also es beschwört schon was herauf. Und Ich habe jetzt auch die Szenenanalyse von den ersten 5 Minuten von diesem Film gemacht, wie die Bildsprache von Carpenter ist und wie mit einfachsten Mitteln der sozusagen einfach nur schafft, ein Bild bei dir zu vermitteln. Und gerade diese Eingangsszene, der Priester liegt da. Das heißt, die erste Einstellung ist ein Mond, Umschnitt, Totale, da siehst du den Priester auf dem Bett liegen, Umschnitt, wir sind ein bisschen näher dran, da siehst du sozusagen diese Schatulle und die Hand. Und danach kommen die Credits und nach den Credits sind wir schon auf dem Campus. Und die Verbindung zwischen dem Hauptdarsteller und der Hauptdarstellerin, ja, wie die hergestellt wird, das sind nur 2 Blicke. Ja, also die Kamera folgt sozusagen dem Typen, kein Schnitt, gar nichts, bis er stehen bleibt. Und dann guckt er dorthin, dann ist der erste Schnitt, wir sehen sie, drück auf ihn wieder, andere Einstellung, ein bisschen größer, dass wir nochmal seine Reaktion auf das, was er gesehen hat, sehen. Und damit hat er es schon gemacht. Das heißt also, ganz einfache Mittel hat er uns klar gemacht, hier gibt es schon eine Verbindung. Und warum ich so ein großer Fan von Carpenter bin, ist eben halt, weil er es schafft, eben halt mit ganz einfachen Mitteln so effizient und gut zu arbeiten und dann halt auch noch sauber, also es ist ja auch doch technisch wirklich sehr sauber gearbeitet. Und da war ich halt schon drin. Also das geht mir jedes Mal bei dem Film so, dass ich da richtig drin bin.
Ja, da fühlte ich richtig ran. Und das eigentlich dafür, dass es im Grunde genommen ein sehr ruhig wirkender Film ist, also mit langen Einstellungen, also häufiger mal langen Einstellungen, ist es, bist du ziemlich schnell drin.
Weißt genau, was es geht, ja. Im Vorgespräch ja auch schon drüber gesprochen, das würde mich ja auch mal interessieren. Lange Einstellungen, ruhige Erzählweise. Hat das bei dir so funktioniert nach diesen ganzen Jahren? Also du hast ja auch doch schon diese modernen Sehgewohnheiten ja auch schon mit übernommen. Du bist ja auch schon schnelleres Pacing und schnellere Schnittfrequenz ja auch schon gewohnt. Wie ist das dann jetzt für dich gewesen jetzt bei der Erstsichtung? Ist dir das sehr krass aufgefallen oder konnte dich der Film da richtig mitnehmen und noch mitreißen? Ich versuche mir das gerade vorzustellen, wie das ist jetzt
zur Erstsichtung. Ja. Also es gibt natürlich Leute, die nur die neuen Sehgewohnheiten übernommen haben und alte Sachen gar nicht schauen. Da könnte es vielleicht schwierig sein, aber der Film ist ja nicht ultra langsam. Das ist ja nicht wie bei Schwimmen das Lied vom Tod, wo du am Anfang nur eine Fliege beim Rumschwirren zuguckst in der Wüste. Es ist 10, 20 Minuten lang. Der Film ist insgesamt einfach nur ein bisschen ruhiger. Es fällt einem auf, dass es ruhiger zur Sache geht und dass da keine Hektik aufkommt. Aber es ist in keinster Weise irgendwie langweilig oder es fühlt sich auch nicht langsam an, sondern einfach nur ruhiger. Und das hat mich, wie gesagt, immer noch Zusammenspiel mit der Musik auch sofort gecatcht.
Ja, Carpenter selber sagt ja über den Film, dass das der Film ist, der am meisten durchdachte und von ihm am meisten kontrollierteste Film ist. Im Sinne von Konzeption. Das fand ich sehr spannend zu lesen. Das unterstützt auch das, was ich die ganze Zeit auch in seinem Film auch gelesen habe, dass er die Bilder sozusagen, die du in dem Film siehst, die langen Einstellungen, die du hast, die sind alle aufgeladen. Das heißt also, es gibt eine schöne Einstellung, da kommen wir nachher noch drauf. Die hat so viele Bedeutung. Die eine einzige Szene oder Einstellung, besser gesagt. Und die Kamera tut eigentlich nichts, außer Personen immer zu folgen in irgendwelche Räume oder Situationen. Und da ist mein Endbild. Und das Endbild ist nur wichtig für mich als Zuschauer, denn da passiert nochmal viel. Und er arbeitet sozusagen auch mit einer bildlichen Ebene. Das Bild ist also mehrfach aufgeladen. Und da hält er natürlich auch länger drauf und versucht natürlich dann auch die Gespräche natürlich dann auch dort in dieser Einstellung zu lassen und schneidet jetzt nicht so viel in diesen Gesprächen dann hinterher rum, denn er möchte ja auch, dass das in dem Raum passiert, dass wir währenddessen auch diesen Raum sehen. Und dadurch steht wahrscheinlich auch der Eindruck, dass der Film eine langsame Erzählweise hat, weil er dich eben halt dazu bringen möchte, mehr eben halt auch in dem Bild zu sehen. Und Ich persönlich finde das gut. Heutzutage, wenn du das heute machst als junger Filmemacher, wird immer nachgesagt, so, das ist so typisch Filmschule. Ja? Du willst dein Publikum sozusagen dazu zwingen, oder du willst sozusagen mehr reindeuten halt in das Bild. Ich finde das aber persönlich wichtig eben halt. Das ist, gehört für mich einfach mit dazu. Und Carbon findet hier auch trotzdem einen guten Mittelweg, nicht nur so eine Langeinstellung zu haben, sondern auch gut Aktionen zu inszenieren, was ja in dem Film noch vorkommt.
Ja, und es ist ja vom es ist ja auch jetzt kein Film der subtilen Töne, sag ich mal. Ne? Es ist ein, letztendlich ist es ein Horrorfilm, der ganz krude verschiedene okkulte Sachen zusammenmixt, um da halt eine schöne Spannung aufzubauen und letztlich Monster ins Bild zu bringen, sage ich mal. Es ist jetzt, dem Film geht es ja nicht darum, dir ganz subtil, dass du da vielleicht irgendwie, es ist kein Drama, sag ich mal, sondern es ist ein Film, der schon auf Effekthascherei aus ist. Du kannst zwar letztendlich dich über das, was da gesagt wird, auch ewig lang drüber unterhalten, aber es geht darum, mit deinen Ängsten zu spielen und dich, geht man den Fürsten der Dunkelheit halt um das Böse. Und das wird ja in seiner bösen Auswirkung auch gezeigt. Und entsprechend finde ich das auch vollkommen okay, dass er das Bild von Anfang an versucht, ordentlich aufzuladen und nicht irgendwie eine Stunde lang subtil zu probieren, dich zu irgendwie einer Stimmung zu bringen oder zu irgendeiner Einsicht.
Der Film hat ja ein Kernthema, um dem man sich beschäftigt. Das hatten wir ja auch schon im Vorgespräch besprochen. Es geht um die Gegenüberstellung Wissenschaft versus Religion. Und das macht der Film auch schon am Anfang sehr deutlich klar. Das heißt also, gerade in der Campus-Szene wird schnell über Quantenphysik und alles gesprochen. Wo wir halt schon merken, okay, mit der Anfangsszene, wo mit dem Priester, und das heißt also, es wird relativ schnell schon klar gemacht auf der Tonebene und auf der visuellen Ebene, dass wir hier eine Gegenüberstellung von zwei Sachen haben, und das durchzieht sich natürlich durch den gesamten Film, denn wie wir das schon in der Zusammenfassung hatten, es wird ein Team zusammengestellt aus Wissenschaftlern, die eben halt ein Phänomen in einer Kirche in Los Angeles überprüfen sollen. Da hat man dann nämlich so ein Wassertank mit grüner Flüssigkeit gefunden. Und die sollen rausfinden, was das ist, und Messungen machen, und es ist so schön aufgeladen, dann natürlich das Bild, wie diese ganzen Wissenschaftler diese ganze Technik da in die Kirche da halt reinbringen. Und da ist ein riesengroßes Zimmer, wo am Ende des Raums sozusagen ein großes Kreuz ist, und in all diesem ganzen Zeugs, diesem Raum stehen eben halt diese technischen Geräte, und alle Leute analysieren was, und du hast sozusagen immer diese Gegenüberstellung von Religion und Wissenschaft in diesem gesamten Film. Auch die Themen, worum es auch in den Dialogen größtenteils geht, sind immer, der Priester redet zum Beispiel dann mit dem Leiter von den Forschungen, gespielt von Victor Wong, und auch untereinander, die Wissenschaftler versuchen dann halt auch selber ihre eigenen wissenschaftlichen Beweggründe immer zu hinterfragen, und gibt es nicht doch noch eine andere Entität, und wie fandest du das? Hat das funktioniert für dich, diese Gegenüberstellung und dieses Thema? Und dann vielleicht noch eine Anschlussfrage, hat das heute eigentlich noch eine Relevanz?
Also, das sind zwei Sachen. Die letzte mal zuerst, die Relevanz ist natürlich da. Religion ist immer noch was ich in Deutschland nicht so ausgeprägt, aber in großen Teilen der restlichen Welt ganz stark gegen wissenschaftliche Erkenntnisse stellt und auch häufig nicht zum Wohl der Menschen, und wo auch wissenschaftliche Erkenntnisse untergraben werden. Man denkt jetzt mal, plakatives Beispiel, die Kreationisten. Gerade in den USA, wo Evolutionsbiologie im Unterricht in manchen Schulen nicht unterrichtet werden darf, etc. Wo die ganze Verhütungsdebatte durch mit dem Papst und was da alles so los ist, wo sich ja rationale Erkenntnisse noch gegen die Religion durchsetzen müssen und da so ein die quasi Gegenspieler sind. Das Funktionieren ist eine andere Sache, weil das, was da gesprochen wird, also man merkt, es soll hier um Wissenschaft gehen, es soll ein Wissenschaftler sein, aber inhaltlich ist es so, wenn du nur ein bisschen mal was von dem Zeug gehört hast, ist es letztendlich in Kauderwelsch, den sich der Herr Carpenter da, also ich habe, was ich jetzt gelesen hatte, war, der hat halt ein bisschen was von der Quantentheorie mitgekriegt und da die Theorie, dass Tachyonen sich theoretisch in der Zeit zurückbewegen können in der Quantentheorie und was hat dann daraus sein Märchen gesponnen. Und was da aber jetzt an Science-Gibberish zusammenkommt von ihm, was der zusammengeschrieben hat, das ist dann schon so ein bisschen, also mit Wissenschaft hat das auch nicht viel zu tun, sondern da ist, das soll halt nach Wissenschaft klingen. Und da hat er sich ein bisschen was, so fühlt sich das an, aus jedem Lehrbuch zusammengeschrieben. Es ist jetzt auch nicht so, dass ich mich den einzelnen Fächern irgendwie auskennen würde, aber es ist trotzdem ziemlich eindeutig. Ein bisschen so wie auch, wenn man Star Trek guckt, sage ich mal, wo dann...
Techno-Bubble.
Genau, Techno, genau das habe ich die ganze Zeit nach dem Wort gesucht. Techno-Bubble, wo du dann merkst, so klar habt ihr sich ein bisschen was gedacht, dass es auch halbwegs stringent ist, besser als Star Trek, besser als jetzt bei Carpenter. Ihr habt die Theorie dahinter, die sie sich ausgedacht haben, funktionieren, aber es ist trotzdem keine Wissenschaft, was die machen. Und bei Carpenter ist es wirklich, es soll nach Wissenschaft klingen. Und das waren dann so ein paar Stellen, die mich ein bisschen rausgebracht haben, wo ich dachte so, und wenn sie dann mit Psychokinese anfangen, also wenn dann sich anfangen, da Sachen zu bewegen und Sachen wie Telekinese und so als glaubhaftes Konzept erstmal, also es ist dann schwierig, zumal die Leute sich nicht wirklich wie Wissenschaftler benehmen, sondern so das ganz Filmtypische. Jetzt mal übertrieben, ein Historiker sieht ein altes Buch vor sich und sagt dann, das sieht aus nach einer temerolonischen Schrift aus dem 3. Jahrhundert, die ist extrem verschlüsselt, aber ich sehe das zwar gerade zum ersten Mal, aber ich glaube, ich kann es dir sofort entschlüsseln. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, na klar.
Die sehen was, kommen sofort 20 Theorien dazu und können auch alles innerhalb kürzester Zeit auflösen. Das sind dann die Sachen, wo es ich kann damit leben in einem Film, aber ich fand es in dem Film an ein paar Stellen too much. Zu viel in ganz kurzer Zeit, also gerafft in ein paar Gesprächen, wo sehr viel da an diesem Science-Bubble zusammenkam.
Also es braucht sozusagen für dich ein bisschen sehr viel Suspension of Disbelief, um im Slang zu bleiben.
Genau. Ja, und da hat es dann eben, wie gesagt, nicht funktioniert an der Stelle. Und ich weiß nicht, ob das auch damit zu tun hat, dass er damals prominentere Sachen, die auch noch nicht so tief durchdrungen waren, aufgegriffen hat und es vielleicht damals in den Ende der 80er besser funktioniert hat, weil für die Leute das auch alles relativ neuer Stoff war. Und man sich dachte, oh ja, das habe ich doch gerade irgendwo in der Zeitung gelesen, da ist ja irgendwas mit diesen Dings, oh, das könnte natürlich sein. Jetzt so, 30 Jahre später ist es so, nee.
Okay, sehr schön beantwortet. Bei mir ist es so, meine Berührungspunkte mit Quantenphysik sind gleich mal null. Weswegen dieses Suspension of Disbelief wunderbar bei mir funktioniert. Der Film kann mir da gerne alles erzählen, was er gerne möchte. Und ich glaube ihm das einfach auch, weil er mich aber auch so schön in Watte packt und weil er es mir auch so einfach macht. Das ist ja auch Carpenters große Stärke dann halt. Da liegt es jetzt nicht sozusagen darin, mir das logisch und schlüssig sozusagen zu erklären, sondern er wirft mir das vor die Füße, das habe ich schon registriert. Das ist jetzt Wissenschaft und er sagt dann, nachdem er es hingeworfen hat, zeigt drauf, sagt Wissenschaft und auf der anderen Seite wirft er was anderes hin und sagt, und da drüben ist die Religion.
Ja, die beiden, genau. Auf Religionsseite ist es natürlich genauso. Auch da kommt, dann ist es dann religious Bubble, Gebrabbel, genau. Das ist ja genau das Gleiche und das ist auch, wie gesagt, nicht schlimm, es gab aber, und das ist ja, da muss ich dem Film jetzt ja auch mal sagen, der an den Stellen, wo das passiert ist, war ich schon so an dem Punkt teilweise, wo ich gesagt habe, so echt jetzt, na, ich guck mal weiter, aber ich kann den jetzt nicht mehr ernst nehmen, aber drei Sekunden später ist die Atmosphäre wieder da und es ist mir egal und ich hab's akzeptiert, weil einfach der Rest so einen Spaß macht.
Und ich bin mir sehr sicher, dass nicht nur der Erzählstil, sondern wie der Film auch festgehalten worden ist und auch untermalt worden ist, dass das sozusagen auch immer das Erfolgsrezept von Carpenter ist. Und wenn der davon halt auch ausbricht, und das hat er dann ab den 90er dann ja getan, wo er dann auch selber nicht mehr die Scores geschrieben hat, dass dann die Filme anfangen, dann richtig zu zerbröseln. Das merkt man richtig eben halt. Also ganz schlimm war es natürlich bei Ghosts of Mars. Den habe ich in meinem Leben zweimal gesehen, kurz nach der Veröffentlichung. Ich weiß nicht, ob wir uns das antun wollen.
Nee, muss nicht. Also wir können uns schon die Filme, von denen wir vorher wissen, es lohnt sich auch zu schauen. Ein Verriss müssen wir ja nicht machen.
Es geht doch nicht um Verriss. Also ich muss dazu sagen, mich würde zumindest reizen, aus der Sicht unseres Podcasts den Film anzuschauen und halt auch einfach mal gegenüberstellen mit seinem restlichen Werk halt, weil er wird ja eben halt verrissen. Aber warum wird er verrissen? Vielleicht können wir uns das jetzt auch selber arbeiten. Aus der Sichtweise heraus betrachtet, finde ich das schon spannend. Aber wie gesagt, eins seiner Trademarks, unter anderem dieser wahnsinnige Synthi-Underscore, der eben halt auch ganz viel auch als Kit ja auch dient zwischen diesen Szenen, der macht viel aus. Und an der Stelle, ich hatte es auch schon gesagt, Kameraarbeit sorgt natürlich auch für einen gewissen Look. Er hat hier zum allerersten Mal, also hier für seine eigenen Filme, mit einem anderen Kameramann gearbeitet. Also ich rede jetzt nicht von den Auftragsarbeiten, sondern wirklich von seinen Filmen, die er wo auch wirklich das John Carpenter immer drüber steht. Die er selber geschrieben hat, und zwar mit dem Gary Kippe. Vorher war es immer Dean Candy gewesen, der ist ja dann allerdings dann immer bei Robert Zemeckis dann geblieben, Zurück in die Zukunft, oder auch Steven Spielberg hat er dann viel gemacht, vor allem die, der produziert hat, und hat jetzt hier mit dem, der war vormals Kamera-Operator und jetzt hier zum ersten Mal richtig Kameramann an einem Film gearbeitet. Und ich habe in der Folge zu Flucht aus L.A., also die Klapperschlange, da habe ich gesagt, dass man ungefähr ab Ende der 80er bei Carpenter in den Filmen sieht, dass die nicht mehr so eine visuelle Brillanz haben. Dass man merkt, okay, das hat sich jetzt verändert. Und also ich habe jetzt den Film nochmal gesehen, gerade auch in dieser Restaurierung. Das ist eine hervorragende Kameraarbeit. Also im Gegenteil, der Film wird überhaupt nicht irgendwie schlechter, sondern es ist einfach auch die Qualität der Version, die ich damals auch gesehen habe. Und da merkt man halt schon, dass das wirklich einen Unterschied macht, wenn Filme nochmal gut aufbereitet worden sind. Das ist ein tolles Bild. Das ist auch vor allem sehr schön ausgeleuchtet. Und der weiß genau, was er da halt auch tut, und das ist eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit, denn auch Mächte des Wahnsinns ist zum Beispiel auch hervorragend fotografiert, das hat eine tolle Ästhetik, auch genauso wie dieser Film hier, und findet eine sehr schöne Bildsprache, und das ist vor allen Dingen und Carpenter-typisch klassisch Western, ja, wir haben die anamorphischen Linsen, Objektive haben wir drauf, wir haben dieses Breitband, wir arbeiten sozusagen genau in diesen Frames arbeiten wir. Das heißt, wir haben immer Totale und Halbtotalen ganz viel. Wir haben aus der Hüfte rausgeschossene Bilder, gut komponiert und vor allen Dingen die Tracking-Shots, zarte Dolly-Fahrten und leichte Schwenks halt, kleine Push-Ins, aber nicht wirklich viel mehr. Also der Film ist da super klassisch und hat dadurch schon so was, ich will nicht sagen Erhabenes, aber das ist schon was, das ist so ein ganz klassischer Look halt, so ein klassischer Filmlook, der gefällt mir. Und das in so einem Independent-Horrorfilm, da sind ja eigentlich zwei verschiedene Welten, die hier miteinander verschmolzen werden. Wir haben nicht so ein Videoclip-Ästhetik oder sowas wie bei Fright Night oder sowas. Ich will die auf gar keinen Fall schlecht reden, aber man merkt schon, da ist Wertigkeit und Carpenter weiß das auch, der weiß auch darum. Und das finde ich immer hervorragend.
Das ist ein Loblied auf die Kameraarbeit. Ich habe gerade mal noch geschaut, der Typ war ja schon fast 50, als er dann endlich mal Kamera führen durfte. Das ist auch relativ spät, ne? Hat dann eigentlich bis in seine, ja, die nächsten 10 Jahre dann irgendwie seine Filme als Kameramann gedreht. War nur gerade schockiert. Der Gary B. Kippe hatte seit 1959 für Warner Brothers gearbeitet.
Mhm, genau.
Erstmal, der hat ein ordentliches Stück Filmgeschichte mitgenommen.
Mhm.
Im Hintergrund dann eher agierend erstmal.
Ne, das ist ja auch interessant, so ein Director of Photography. Das ist ja, bei uns wird das ja immer so als Kameramann so abgetan, so wie das ist der Typ, der die Kamera gehalten hat.
Achso, ja.
Und der Director of Photography hält ja gar nicht die Kamera, denn das macht der Kamera-Operator. Der der Director of Photography ist dafür verantwortlich, dass das alles, was im Bild zu sehen ist, er ist dafür verantwortlich, natürlich in Abstimmung mit dem Regisseur, aber er kümmert sich dann halt auch darum, wie es dann aufgelöst wird, wo die Schienen langgelegt werden, wenn sie mit dem Dolly arbeiten oder wenn sie mit dem Kran arbeiten, wie die Bewegung abläuft, wie die Einstellungen und Settings sind, und dafür braucht natürlich so ein Director of Photography braucht natürlich auch Leute, Assistenten, ersten und zweiten Assistenten.
Ja, die ihr dann gut machen.
Genau, also es gibt ja den Fokuspuller, jemand muss ja die Schärfe ziehen, ne? Das ja. Macht sie ja nicht automatisch. Ne? Und der hat viel mit Offenblende gearbeitet, also gerade da unten in diesen Kellern, wo wenig Licht ist, und man sieht halt auch, die haben nicht viel Licht gesetzt, sondern die haben mit natürlichem Licht gearbeitet und nur ein bisschen aufgehellt, und da hat er die Blende aufgezogen. Da sieht man eben halt auch diesen ovalen Bokeh im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall schon ganz schön, also wahrscheinlich mit T2.2 ungefähr, also das heißt, die Blende ist sehr offen und da ist der Schärfebereich sehr, 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 sehr klein. Das heißt also, ja, derjenige, der dann die Schärfe zieht, ne, der muss halt wirklich genau auf die Bewegung schauen. Und früher war es nicht so wie heute, dass man mit so einem kleinen Display rumläuft und dann per Funk die Schärfe zieht, sondern du bist direkt neben der Kamera. Und vorher mit dem Maßband wird noch der Abstand gemessen. Und dann musst du sozusagen, wenn die Personen sich bewegen, wenn sie sich bewegen, tatsächlich das ausgleichen und musst ein Gefühl haben für den Abstand sozusagen zur Kamera.
Du hast das nicht gesehen? Das wusste ich gar nicht. Dass sie dann, ich kenne das ja immer noch mit diesem Monitor, dass du irgendwie auf einem, das, was die Kamera sieht, dass du das noch auf dem Monitor hast, aber klar, das war ja früher nicht möglich.
Du hast ja eine Filmkamera, und natürlich gab es in den 80ern, und Spielberg hatte das viel, die hatten wie so eine DV-Kamera noch dran, sodass du anhand dieses Videosignals zumindest das Bild sehen kannst, was die Kamera aufzeichnen wird, allerdings im falschen Seitenverhältnis, und damit kannst du die Schärfe nicht bestimmen. Und deswegen ist es wichtig, dass du die Abstände sozusagen halt auch misst.
Gar ja, das ist ja so böse. Einfach. Und bei den Filmen hast du es häufiger gemerkt, bei Fürsten der Dunkelheit, dass da wirklich ganz kleine Schärfentiefe war, dass teilweise nur die Nasenspitze von Herrn Donald Pleasence scharf war und seine Hand halt schon und alles, was hinter ihm war, direkt gleich unscharf. Das ist ein paar Mal ist mir auch aufgefallen.
Genau. Und wenn man überlegt, dann halt um Kameramann, also in dem Fall DOP, das ist die Abkürzung klassisch, also Director of Photography DOP zu werden, braucht es natürlich viel und damals auch sehr viel Berufserfahrung. Ja, wenn man jetzt zum Beispiel uns einen großen Kameramann wie Adrian Biddle anschaut, ja, der hat ganz viel für James Cameron gearbeitet. Sein erster Film war Aliens. Und er selber war 1979, war er First Camera Assistant vom Kameramann bei Alien.
So. Ach so, ja.
Genau, und da ist ja dann auch nochmal Zeit ins Land gegangen. Heute ist das alles ein bisschen einfacher, weil dank Technik haben wir hier viel mehr Möglichkeiten. Auch in Deutschland ist es ja so, dass man nicht mehr Kameramann sagt, wirklich auch DOP sagt, also unter diesen Kameraleuten, Kameramännern, gibt es da auch sozusagen krasses Bewusstsein eben halt auch. Es geht vor allem viel um Lichtsetzen. Also das ist ja was in Deutschland ja immer getrennt war. Da gab es den klassischen Oberbeleuchter und den Kameramann. Und in den Staaten wird das, und auch anderswo wird das gerne über DOP zusammengefasst. Und ich finde, Lichtgestaltung, also auch gerade hier in diesem Film, der hat ja zwei Ebenen, wie er mit Licht arbeitet, finde ich hier tatsächlich genau für den Film richtig und angepasst. Also die Szenen, wo die in den, gerade wenn die oben sind, in diesem Labor, mit diesem mobilen Labor oben in der Kirche, das ist alles neutral. Da ist nichts Artifizielles, aber so wie es dann runtergeht oder wenn es dann dunkel wird, also gerade wenn es dunkel wird, da wird es dann halt immer speziell. Und da kann sich natürlich so jemand natürlich austoben. Und das macht auch ganz viel Stimmung von diesem Film. Also.
Ja, uiuiui, ganz viel mitgenommen hier an Filmwissen. Wir empfehlen den Podcast ab sofort für Filmstudenten für eure Abschlussprüfung.
Auf gar keinen Fall.
Wie gelernt. Was passiert jetzt weiter? Was wir schon gesehen haben, ist, dass irgendwie sind komische Obdachlose um das Haus ringsherum, die sich auch ganz komisch benehmen. Das wären am Anfang ist es erstmal nur eine Frau, die irgendwie komische Sachen macht, die was wird von einem der Leute beobachtet, von einem der Wissenschaftler, die da in die Kirche einziehen. Und das werden immer mehr, die um das Haus ringsherum stehen. Und es wird alles sehr bedrohlich. Es wird Nacht. Und dieser tolle Typ aus dem Trio mit vier Fäusten, der da auch schon ein Nerd war und jetzt ja wieder, der geht aus dem Haus raus und trifft da auf Alice Cooper, der ihn mit einem, war das ein Kinderrad? Oder auf jeden Fall mit einem Rad hinrichtet.
Ja, genau, da wird mit einem Rad aufgespießt.
Das ist, genau, mit einem Fahrrad. Mit einem also Fahrrad. Das muss, Fahrradlenker, oder? Ich weiß, ich habe das.
Nee, der hatte richtiges Fahrrad und das ist sogar sein eigenes Fahrrad.
Genau, das ist, was er in seiner Show wohl selber auch benutzt.
Genau.
Für so eine Tätigkeiten der gute Alice Cooper, den wollte ich immer live sehen. Ich habe es leider verpasst bis jetzt. Mal schauen, ob das noch was
mein
wird.
Mein allererstes Konzert ever, 1996, Leipzig, Haus Auensee.
Geil.
Hat mich meine Mutter mitgenommen.
Neid. Ja. Großartig. Wenn er nochmal kommt, gehen wir zusammen.
Genau. So mit 4 Meter ja, Abstand und.
Immer gucken, was es da gibt.
Genau.
Ja, und der spießt da diesen Forscher mit auf das Rad auf. Eine sehr schöne Szene. Also schöne Einstellung, wie das wie dann der Nerd dann noch auf dem Rad so rumhängt, halbstehend. Ja, und da kommt es dann schon, dass in der Nacht die Forscher komisch träumen, als sie schlafen. Ne? Das ist dann, sind wir schon so weit. Da haben die alle so einen komischen Traum.
Oder genau, da sieht man irgendwie so eine Person irgendwas in so einem Kircheingang halt stehen. Das ist alles so ein Video-Look ist das.
Ja, das ist irgendwie auf Video gedreht und dann nochmal vom Fernseher abgefilmt und
genau.
So sieht es halt aus.
Genau. Und übrigens, diese Message, diese Botschaft, die habe ich selber damals mal gesampelt und als Intro für die Band Soulscape Project mit dran gemacht. Das war unser Live-Intro, also nicht auf CD, aber ich habe es als Live-Intro immer verwendet. Fand ich mal ganz cool. Ja, und dann haben wir eine Szene, da geht nämlich die eine Forscherin, die mit der Brille, die geht dann runter und guckt sich dann so diesen grünen Container an. Da ist ja dieser Glascontainer, wo diese Flüssigkeit drin ist. Mhm. Und da kommt dann so eine Flüssigkeit halt raus. Und danach verändert die sich halt.
Also die Flüssigkeit spritzt sie direkt in den Mund.
Genau, sie hält dann in dem Moment auch noch genau den Mund halt auf. Aber ich glaube, das ist in dem Moment, wo sie auch schreit. Also sie schreit ja. Dann und in dem Fall geht noch ein bisschen was in den Mund. Und bei der Szene ist mir, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, und zwar, das hatten wir auch im Vorgespräch, hatten wir es angesprochen, das haben die ja in so einem Keller gedreht. Und diesen Keller, den haben die sozusagen, also die Protagonisten im Film, haben diesen Keller ausgeleuchtet mit Kerzen und aber auch mit Lichtspots, damit man immer alles gut sehen kann. Natürlich ist es auch gleichzeitig die Beleuchtung im Film, also das, was wir halt auch sehen. Das heißt also, wir nutzen das Licht, was im Film eine Bedeutung hat, um tatsächlich auszuleuchten.
Und das immer, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, der Film wurde mit sehr geringem Budget gedreht, nachdem der Film und ich glaube auch The Thing gefloppt waren an den Kinokassen, musste er mit 3 Millionen oder 9 Millionen, ich weiß gerade nicht mehr, aber
3 Millionen.
3 Millionen mit ziemlich wenig drehen und da ganz schön sparen. Und da gibt es aber, es gibt, glaube ich, von Kurt Russell das Zitat, dass immer dann, wenn Carpenter das wenigste Budget hat, dass er dann die richtig guten Sachen macht, dass er dann kreativ wird und die besten Filme, die mit dem geringsten Budget sind bei alten Herr Carpenter.
Genau. Und das ist tatsächlich was, da schließt sich dann sozusagen an diese ich sag mal vorsichtig, Bestäubungsszene, wie immer du das nennst, wo dieses Wasser halt auf sie drauf spritzt, halt, schließt sich dann auch wieder diese Szene an, wo die ganzen Forscher in diesem Raum sind, wo das Kreuz am Ende ist. Und auch da sind ganz viele Lampen in diesem Raum und die sind wie Spots für die Schauspieler und für das Inventar in dem Raum. Das heißt also, die kriegen sozusagen dadurch noch ein schönes Backlight. Also das ist ganz raffiniert und gut gemacht, sozusagen, das Pragmatische mit der Story, das Pragmatische vom Budget mit der Story gleichzeitig zu verbinden. Mhm. Sehr effektiv und wirklich sehr gut.
Genau. Das hat er gut gemacht.
Und dann erschlagen sich die Übereignisse. dann muss Carpenter, wir sind jetzt ungefähr bei der Hälfte des Films, muss natürlich ein bisschen Tempo aufbauen und immer mehr Leute gehen langsam runter. Infizierte können andere auch infizieren. Das geht auch, ne? Haben wir ja auch gesehen. Und so kommt es dann eben halt, dass dir Stück für Stück Leute infiziert werden oder eben halt, wie dein Kollege hier, von dem du vor uns geredet hast, dass du nur als verwirrten alten Mann kennst, der dann wirklich sehr grausam tot stirbt, von lauter Insekten aufgefressen oder zerfressen wird.
Mhm.
Und dann gucken ja dann da aus dem Fenster raus. Das ist so eine.
Achso, nee, das war der andere Kollege, den meinte ich nicht.
Achso, okay.
Der hatte ja auch eine Halbklatze. Ich meine den dicklicheren, der wird nicht, glaube ich, aufgefressen.
Das nee, der steht dann draußen mit dem Anzug dann. Wo,
wird genau, von das den ist Insekten aber der andere mit dem Vollbart, also ich glaube, du meinst okay. Einen anderen. Aber gut, ja, egal, genau, so richtig eklige Horrortote, wie es sein muss. Wir kriegen immer mehr Ekelszenen zu sehen.
Genau, you pray for quick death, wenn wir mit euch fertig sind hier. Genau, und wie gesagt, dann wird es halt ein bisschen rough. Und der Film hat jetzt sozusagen so, arbeitet sich Richtung Höhepunkt vor, muss natürlich jetzt auch die Geschwindigkeit auch ein bisschen anpassen. Wir erfahren dann jetzt im weiteren Verlauf des Films dann eben halt auch, dass wir es hier sehr wahrscheinlich mit Satan zu tun haben, beziehungsweise mit Satans Sohn, der hier in dieser Flüssigkeit halt drin ist. Denn, und das hatten wir ja vor uns schon, die Leute können das übersetzen. Da ist so ein Buch,
ja,
wo alles dokumentiert ist. Und dieser Priester, der am Anfang des Films verstorben ist, der gehörte einer Geheimorganisation an, einer kirchlichen, die Bruderschaft des Schlafes, die sozusagen dieses Geheimnis gehütet haben. Und
genau, Jesus war nämlich kein Mensch, sondern Jesus war ein Außerirdischer. Und ist der Vater von Satan, ist ein Gott, der schon vor den Menschen auf der Erde war und seinen Sohn in diesen Behälter eingeschlossen hat, diesen grünen, und vergraben hat. Und Jesus kam als Außerirdischer, um die Menschen zu warnen. So macht mal eben John Carpenter eine neue Origin-Story auf für Christentum.
Wenn ich mir vorstelle, dass diese Geschichte jemand wie Paul Anderson hier gemacht hätte, der hier die ganzen, wie heißt es hier, Resident Evil Filme gemacht hat,
mhm,
oder ich weiß nicht, wer noch, aber so jemand, der jetzt nicht so inhaltlich stark inszenieren kann, das wäre ein dichter Unsinn geworden, aber irgendwie,
ja,
so absurd das klingt, es funktioniert in dem Film erstaunlich gut, also auch manchmal hänge ich immer da und denke so, gerade dieser Mittelteil, wo dann wirklich dann, es muss ja was passieren, es ist ja das gleiche Kernthema, was Carpenter schon immer in seinen Filmen hat. Eine Personengruppe ist irgendwo eingeschlossen und die Bedrohung kommt von außen. Und hier haben wir die Bedrohung
jetzt. Auf jeden Fall, genau.
Genau, bei The Thing, Assault on Precinct 13 ist es genau das gleiche. Auch bei The Fog ist es ja so.
Genau.
Und hier haben wir die Bedrohung von außen, aber jetzt auch noch von innen. Das heißt also, wir haben in unseren eigenen Reihen ja Leute, die ja auch infiziert sind. Also sie kommen nicht nur von draußen in Form der Obdachlosen, das haben wir sie auch noch von drin. Das heißt und? Also, da dreht dieses Thema noch jetzt to the max halt. Und schafft es da wirklich eine ganz besondere Spannung halt aufzubauen, weil ich weiß ziemlich genau immer, wo jemand wo ist. Also der hat die Örtlichkeiten oder die Räumlichkeiten dort so gut festgehalten, dass ich als Zuschauer weiß, wo jetzt einzelne Personen sind und wie man da jetzt am besten hinkommt. Ja,
ja.
Ich habe eine gute Orientierung in dem Film. Das schafft er wirklich sehr gut. Und dadurch klappen dann eben auch so eine Suspense-Momente, denn wir sind immer den Protagonisten immer einen Schritt voraus, denn wir wissen ja schon, wer infiziert ist. Und die anderen können das noch gar nicht wissen. Und daraus schöpft der die meiste Spannung, wie ich finde.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch ganz klar. Wir haben draußen diese doofen Obdachlosen, die immer bedrohlicher werden, die schon Leute umgebracht haben. Ich weiß nicht, an irgendeinem Punkt erst ein bisschen später versuchten die ja nochmal zu fliehen und der Typ von Simon und Simon springt da runter und wird von dem bedroht und gleichzeitig von innen, es werden immer weniger, die werden zusammengedrängt. Im Grunde genommen bin ich davon ausgegangen, dass es wird schwer, dass in diesem Film jemand überlebt, das glaubhaft zu machen. Es ist eigentlich, frisst der Krebs da von innen und außen, dann hast du noch diese telekinetischen Kräfte, dann kommt der Punkt, wo die eine Frau, die sich erst nur gestoßen hat, dann irgendwie schwanger geht mit Satans Sohn. Ich weiß jetzt nicht genau, was da, wie die sich jetzt befruchtet haben soll.
Und die hat geschlafen und da hat dann die andere ihr ins Gesicht sozusagen so wie reingespuckt.
Genau, aber die ist ja als Einzige, ist die so schwanger geworden und ist komplett, es wirkt ja so, als wäre die jetzt die Reinkarnation von Satans Sohn. Ne? Der Raum, auf dem sie sich aufhält, der verkleinert sich ja dann letztendlich auf zwei Räume. Einer ist komplett alleine eingeschlossen und im Nachbarraum sind drei oder vier eingeschlossen. Mhm. Und mehr Platzangst, also schlimmer kann es ja nicht mehr sein.
Genau.
Das ist schön zugespitzt im Film und es läuft trotz allem Geplappers, was vielleicht in sich nicht konsistent ist, baut der Carbon das so schön auf, dass eben sich das wirklich an der Atmosphäre her glaubhaft immer mehr die Schlinge zusammenzieht um den Hals derjenigen, die noch leben, die noch nicht in die okkulten Fänge geraten sind und zu Zombies oder wie man es auch immer nennen möchte. Also irgendwie fühlt sich ja da ein bisschen wie ein Zombie-Film an, also es sind zwar keine Zombies, aber vom Prinzip her ist das so das Zombie-Thema, dass immer mehr Leute aus den eigenen Reihen umgewandelt werden und für die Gegner kämpfen, angesteuert.
Da habe ich gleich eine Frage, weil wir jetzt gerade drüber sprechen. Wir wissen ja, dass ja Carpenter auch sehr politischer und vor allen Dingen zur damaligen Zeit Reagan-Ära da auch sehr kritisch eingestellt war und ist. Und er hat ja auch den Film They Live, hat er ja auch sehr aufgeladen halt mit dieser Anti-Reagan-Botschaft. Mhm. Siehst du hier in dem Film da auch eine politische Verbindung, also dass die Bedrohung nicht nur von außen, sondern auch von innen kommt? Kannst du da was reinlesen? Siehst du das? Oder ergibt sich das nur für dich aus dem Kontext seines gesamten Schaffens?
Ich weiß jetzt nicht, also mit Bedrohung von innen hätte ich jetzt keinen Ansatzpunkt, der jetzt für die USA nicht aus Carpenters Sicht, weil ich meine, die Bedrohung, gut, es war McCarthy eher, waren die Kommunisten, die von innen die Bedrohung waren. Ich weiß nicht, auf wen er da anspielen sollte mit der Bedrohung von innen.
Na, vielleicht ist es ja auch so, dass wir können, also gerade viele kapitalistische Motive, die er ja kritisiert, zum Beispiel in Delif, könnte man jetzt hier reinlesen, dass man einfach sagt, so diese klassischen westlichen Werte, die er hier sozusagen hinterfragt, beziehungsweise
dass die bedroht sind.
Genau, also dass sozusagen unser eigentliches System, in dem wir eigentlich leben, du hast vor uns auch schon sowas gesagt wie Krebsgeschwüre halt, dass sich das auch so ein bisschen so anfühlt halt, also dass du einfach sagst, okay, das könnte jetzt hier auch das Setting für unsere Gesellschaft auch einfach nur sein. Das heißt also, es kommt nicht nur Bedrohung von außen, sondern auch von innen eben halt.
Ja klar, also die Möglichkeit ist da. Ich kann mich gerade nichts in dem Film erinnern, dass der mir was an die Hand gibt, was er da mit der Bedrohung meinen könnte. Also diese Angst vor einer Bedrohung von innen ist ja eher ein klassisch konservatives Thema, was ja zu Carpenter nicht passen würde, dass eben eher Leute Angst vor Ausländern haben in der Gesellschaft oder vor fremden Religionen. Also diese Bedrohung von innen, wie gesagt, passt nicht zu dem, wo man Carpenter sonst einordnen würde. Und wie gesagt, ich habe leider jetzt gerade nicht präsent im Film, ob er mir da was an die Hand gibt. Also jetzt mit dem Kapitalismus zum Beispiel, was du ansprichst, dass er als linke Socke da jetzt den Kapitalismus kritisiert, kann sein. Aber ich weiß nicht, an welcher Stelle er mir sagt, dass ich in die Richtung gucken muss. Das habe ich übersehen.
Und ich meine es ja eben halt auch aus dem Kontext herauszulesen. In dem Fall, dass er dann sozusagen das Ganze dann einfach mal to the max gedreht hat in They Live. Einfach sagt, okay, ich mache das Ganze jetzt nochmal, allerdings so, dass ihr es jetzt auch wirklich versteht.
Okay, gut.
Ich empfinde das jetzt hier einfach nur so wie als Hier ist es eine unterschwellige Message, eine unterschwellige Botschaft, die ich reindeuten kann. Mhm. Die sagt er mir aber nicht, die zeigt er mir nicht. Der hat das Setting, der Kampf zwischen Wissenschaft und Religion, mir ja schon.
Genau, also wenn, dann könnte man, also was er mir in die Hand gibt, könnte man sagen, die Religion ist das Übel, das uns zerfrisst von innen. Also das ist ja, das lege ganz klar auf der Hand. Also das würde auch zu einem eher linken Themenfeld, dass es sehr traditionell auch religionskritisch ist, passen. Mhm. Und ich habe auch irgendwie, ich habe da dann nicht mal gefunden, diese Trilogie, wo das der mittlere Teil ist, da habe ich irgendwo eine Übersicht gehabt, wo es hieß, der erste Teil, The Thing, ist Kampf gegen, was weiß ich, hab's vergessen, ob es jetzt die Außerirdischen waren, aber der zweite Teil ist jetzt Kampf gegen die Religion und der Mächte des Wahnsinns ist, hab ich auch vergessen, aber den Film habe ich ja nicht gesehen. Aber der hatte so eine schöne, da gab es in einer Kritik zu dem Film so eine schöne Auflistung, dass dieser Film jetzt auch direkt als Thema die Abarbeitung an der Religion hat. Also dann könnte man das so sehen, dass das die Bedrohung von innen ist, die die Gesellschaft oberflächlich ein möchte, aber tatsächlich zerfrisst.
Wir haben in The Thing ist ja das übereigentliche Thema, ist ja eigentlich der Kalte Krieg. Das ist ja ist in dem Film durchzogen, ganz viel. Und er gibt ja auch visuelle Anleitungen. Darüber können wir ja, wenn wir über The Thing sprechen, das nochmal
thematisieren. Dann machen wir das dann, genau.
Und Mächte des Wahnsinns ist ja eigentlich, wir haben ja eigentlich schon verloren. Und wir sehen jetzt sozusagen das Ende. Das Ende, was sozusagen unaufhaltsam ist. Aber das Ende kommt nicht, dass wir hier mit Feuer überzogen werden, sondern wir selber machen uns wahnsinnig halt. Wir können es ja vielleicht mal.
Genau, ich hieß gleich auch Kampf gegen den eigenen Verstand oder sowas war da als Thema.
Genau. Ja. Das sind halt drei verschiedene Ebenen. Und ja, also ich denke, es ist wirklich so, wie ich es auch selber auch sage, ich sehe hier in seinem Gesamtwerk hier sozusagen ein Vorgreifen auf den Film, der danach bringt. Aber thematisch prangerte hier ganz klar die Religion an. Lässt sich aber trotzdem in seiner Biografie trotzdem auch übertragen, eben halt auch auf die Kapitalismuskritik, gerade die in den 80ern dann eben halt auch gemacht hat. Genau.
Und also im Gesamtwerk, also kannst du dann auf den Film rückschließen, aber jetzt, wie gesagt, in dem Film selber sehe ich keine Kapitalismuskritik, aber Kritik an der Religion ist jetzt, liegt ganz klar auf der Hand.
Genau, und das ist ja hier ein Gegenentwurf zu vielen reaktionären Filmemachern, eben halt aus den 60ern, 70ern und auch in den 80ern gab es ja auch ganz viele, der hier auch wirklich sehr gerade mit Independent-Mitteln progressiv gearbeitet hat. Genau, aber ich glaube, lass uns mal Richtung Ende kommen, wo wir sozusagen dann Zeuge der Geburt des Antichristen, also Satans Sohn werden. Da habe ich mal eine Frage, wenn mich was an dem Film stören würde oder stört, dann finde ich, dass die meisten Schwächen irgendwie im Ende liegen und die sind vor allen Dingen auch gerade Make-up, also dieses Make-up von dem jungen Mädchen, was dann oder Frau, die diesen Antichristen da gebiert. Das funktioniert bei mir irgendwie gar nicht. Es ist zwar ganz schön ekelhaft, aber irgendwie, man sieht halt, dass es eine Maske ist.
Ja.
Und ich weiß, der Film hat jetzt nicht so viel Budget, aber irgendwie, das Ende ist so, ich krieg dann über diesen Spiegel da mitgeteilt, dass man da das Tor dann zu einer anderen Dimension aufmachen kann und dann kommt da die Hand vom Teufel raus. Und dann haut der Priester, gespielt von Donald Pleasance, den Spiegel kaputt und die junge Frau, die vorher noch reingesprungen ist, wie heißt sie nochmal gleich, die Catherine, die ist dann da für immer gefangen. Und es wirkte für mich alles so ein bisschen abrupt, so ein bisschen, das stimmt das Pacing gerade ganz besonders irgendwie nicht so. Wie siehst du das?
Genau so. Also es sind schöne Gedankengänge vom Prinzip her, aber auch diese Ekelmaske ist halt eine Ekelmaske. Da freut man sich einfach, eine Ekelmaske zu sehen, aber sieht halt nicht das, was es darstellen soll, sondern sieht die Maske. Und die fand ich jetzt auch nicht super überzeugend. Also da ist dann da wird der Film so fast ein bisschen lustig, finde ich. Also es ist dann der Punkt, wo es nicht mehr die Spannung da ist, sondern wo man denkt, oh ja, schöner kleiner Horrorstreifbier und jetzt mal gucken, was passiert. Und die Szene mit dem Spiegel an sich ist schön.
Ja, und, auf jeden Fall.
Irgendwie, also die greift in den Spiegel rein, da habe ich nur gelesen, das haben die mit Quecksilber gemacht.
Ja, das genau.
Stand irgendwo, ist Quecksilber nicht giftig?
So ist es, genau.
Das war denen egal?
Ich glaube, die haben da noch irgendwie so eine Art Handschuhe dann noch angehabt.
Okay, gut. Weil, egal wie, also sieht halt schön aus, auf jeden Fall. Ja. Und es ist dann irgendwie so, es ist so, jetzt muss mal zum Ende kommen, ist jetzt ein Abschluss. Okay, kann ich akzeptieren, aber es ist nicht, also da bricht dann der Spannungsbogen ab und man denkt dann so, okay, aha, und jetzt kommt die Hand raus, aha, es sieht ein bisschen sehr nach dem klassischen Teufelbild aus, das fand ich passt überhaupt nicht, also dass dann die Hand, die rauskommt, so hätte ich glatt Tim Currys Teufel aus Legende erwartet, dass der aus dem Spiegel hervorkommt.
Mhm.
Weißt du, es ist so,
ja.
Es passt nicht zum restlichen Film, dass ich mich auf einmal auf so einen, dass der Vater von Satan quasi, dass der so klassisch nach Teufel irgendwie, dass man gleich die Hufe vor sich hat, ist irgendwie, weiß auch nicht was, aber irgendwie reißt das ein bisschen raus, man sieht nur die Hand und dann wird sie gefangen und dann rutscht die andere Frau, springt ja die Frau an mit der Maske, die ja Satans Sohn in sich drin hat, springt sie von hinten an, um mit der in den Spiegel reinzuspringen, damit das Tor der Dimension wieder geschlossen wird, aber wie auch immer, das sind so Sachen, die man sich eigentlich vom Sinn her nur entschließt, weil man schon mehrere Filme in der Art gesehen hat und das ergibt sich irgendwie alles nicht aus dem, was man vorher gesehen hat in dem Film. Aus daraus kann man sich das alles nicht erklären, da wird einem nichts an die Hand gegeben, sondern es ist eine komplett neue Geschichte mit diesem Spiegel, hinter dem eine neue Welt ist. Und dann wird halt dieser Spiegel zerbrochen und alle sind dahinter gefangen und alles ist jetzt gut oder wie. Also das sind so Sachen, die jeder andere Film, der auch keine Logik aufbaut oder auch genauso schwierige Logik hat, würde zumindest vorher im Film noch klarstellen, ja, wir müssen Angst haben vor dem Wesen, was da in der anderen Welt ist und durch diesen Spiegel kann es zu uns kommen und es müssen wir verhindern, den Spiegel kaputt machen oder es ist irgendwie dahin führen, dass das die Lösung ist. Und das tut der Film halt nicht. Sondern auf einmal ist da der Spiegel. Wir haben das vorher kurz angeteasert, indem einer der Wissenschaftler kichernd schon vor einem so einem Spiegel steht die ganze Zeit. Und du fragst ihn ein bisschen, okay, da kann was Besonderes sein. Aber dann kommt da diese, also das mit dieser fremden Welt, dem Wesen, was dann dahinter ist und also irgendwie ist es verständlich, aber der Film arbeitet da nicht richtig, bereitet das nicht richtig vor. Und es wirkt wirklich so, als hätte der eigentlich noch 15 Minuten Schnittmaterial gehabt, wo das erklärt wird, was nicht gut aussah. Und das ist halt unter den Tisch gefallen und jetzt ist halt so Schluss. Die Bilder an sich sind aber schön.
Auf jeden Fall.
Es hat trotzdem Spaß gemacht, das zu schauen. Es ist so, die Stimmung bricht ein bisschen ab.
Genau. Wohingegen ich eine andere Meinung als die Kollegen von Devils and Demons haben, die hatten auch mal über den Film gesprochen, ist dann das Ende. Also nachdem der Spiegel zerbrochen ist und sich alle wieder zurückverziehen, alle Obdachlosen, alles wieder normal zu sein scheint, ja. Würde dann der Hauptdarsteller dann einen Traum haben, wo er dann wieder diese Nachricht bekommt, diese Botschaft, diese Videobotschaft.
Ja, oder halt, oder träumt, man weiß es ja nicht.
Genau, also im Traum bekommt er diese Botschaft von der Catherine, die ja im Spiegel ja gefangen ist, wie wir jetzt rausfinden. Und er guckt sich dann im Spiegel an und hinterfragt sich, ob das jetzt, oder der Film evoziert das ja bei uns irgendwie, ob das jetzt geträumt hat oder ob das jetzt echt ist. Also hat er gerade wirklich eine Botschaft bekommen und damit schließt der Film. Und ich finde, das macht den Film dann am Ende wieder rund. Also wenn das Ende dann so ein bisschen so aus dem Ruder läuft, hat Starless aber wieder rund gemacht. Also ich fand das dann tatsächlich gut. Also es war ein schönes Ende, weil es mir noch was offen lässt. Es hat was Unheilvolles. Das öffnet sozusagen noch weiter Horizonte und ich kann mir noch ein paar Gedanken, also lässt mich mit Gedanken zu dem Film zurück, wo ich versuche sozusagen das zu enträtseln, wo ich mich damit noch auseinandersetze, also mit ein paar Fragen, die der Film mir zum Schluss noch gibt, den Film zu verlassen, ist grundsätzlich nicht verkehrt, weil ich mich dann immer noch mit dem Film auseinandersetze und das wertet immer einen Film auf, finde ich zumindest.
Stimme ich dir zu, ging mir auch so, dass dann danach, als er dann eben am Schluss dann eben zum Spiegel greift und kurz bevor er ihn berühren kann, wir sehen können, ob er da durchgreifen kann, ist halt Schluss mit dem Film und das ist dann nochmal, da wird es wieder aufgefangen und es steht halt nicht ganz so alleine da mit dem der Spiegelsache, die so unvorbereitet kam. Ja, ich bin letztlich mit dem Film zufrieden, er hat Spaß gemacht. Es war nicht perfekt, wir haben ja die Schwächen angesprochen, aber immer dann, wenn er einen rausgerissen hat, hat er ihn letztlich mich dann immer wieder ziemlich schnell aufgefangen und diese wunderschöne Atmosphäre reingeführt und wie gesagt, letztendlich bis zu dem Schluss hin führt er einen ja auch in sich logisch hin.
Ich begreife Carpenter auch mehr auch über, also früher vor allen Dingen viel über Atmosphäre. Und das ist auch, wenn mich jetzt jemand fragen würde, ob der Film jetzt zu empfehlen wäre, wo ich dann immer sagen würde, das ist so ein atmosphärisch dichter Film. Für bestimmte Stimmungen kann ich den, also Stimmung, also im Sinne von, wenn du was Gruseliges sehen willst, einen Schocker oder sowas sehen willst, ist es vielleicht nicht der richtige Film, aber der hat sowas, was ganz Eigenes, was andere Carpenter-Filme zum Beispiel wiederum nicht so haben. Ja. Also der ist auf jeden Fall ganz klar anders als The Thing zum Beispiel. Und hat hier auch starke weibliche Darstellerinnen. Und für mich ist das so ein Kleinod an Film, den ich mir gerne anschaue. Und nicht so häufig jetzt, wie ich jetzt The Thing gesehen habe zum Beispiel oder The Fog. Aber das ist so ein einmal alle zwei Jahre so Film, den man gerne mal anschaut, auf jeden Fall. Und von mir auf jeden Fall eine ganz klare Filmempfehlung. Ist ein schöner Klassiker, der zwar deutliche Spuren einer Alterung aufweist, also man sieht, in welche Zeit er gemacht worden ist und ich denke, man kann auch schon irgendwie erkennen, dass der in der Tradition von älteren Filmen auch gemacht worden ist. Also klassischer Western, Breitbildaufnahmen, lange Einstellungen, wahnsinniges Set-Design, wo das Bild noch atmet und lebt und auch lange steht. Und wenn man das in Kauf nimmt, also was heißt in Kauf nimmt, also wenn man das gerne sehen möchte, unbedingt go for it und klare Empfehlung.
Gut. Na, von mir ein bisschen eingeschränkter. Die Empfehlung richtet sich an Leute, die auch Horrorfilme schauen wollen. Die Leute, die sich nur in den neueren aus den letzten 10 bis 20 Jahren bewegen, die werden diesen Film vielleicht nicht mögen. Da ist die Schaugewohnheit einfach zu weit weg. Alle, die aber sich quer durch die Filmgeschichte bewegen, für die ist das auf jeden Fall eine kleine Perle, die sich zu entdecken lohnt.
Super. Schönes Schlusswort. Ich bin fein und freue mich auf unser nächstes Filmgespräch.
Mal schauen, was das wird. Wir haben noch keine Ahnung.
Ich habe so Vorstellungen schon.
Aber Vorstellung ist auch schon gut.
Genau. Ich wünsche dir eine schöne Horror-Halloween-Zeit.
Ja, ebenso.
Und bis zu unserem nächsten Gespräch.
Sieht's aus. Ciao, ciao.
Ahoi.
Actually occurring, but the so-called out.